Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen bei Focus Europa Spezial, dem halbstündigen Magazin rund um Europa von Radio Dreieckland. Am Mikrofon und für die Sendung verantwortlich ist Jan. Europa und die Türkei mal anders, lautet der Titel unseres heutigen Magazins. Erst ausgestrahlt am 12. Juli 2013. Es besteht aus zwei Interviews, die das Verhältnis Europa-Türkei aus ungewohnten Blickwinkeln betrachten. Warum wurde Europa von den massiven Protesten gegen Tayyip Erdogan überrascht? Wie konnte es geschehen, dass eine, ob der erzielten Wachstumszahlen oft bestaunte Regierung, die sich einst die Demokratisierung der Türkei auf ihre Fahnen geschrieben hatte und die Zeit der Vormundschaft der Streitkräfte beendet hat, nun so massiv in die Kritik geraten ist? Der Beitrittsprozess zur EU hat die Demokratisierung der Türkei zur Bedingung gemacht. Wie kann es da geschehen, dass die Türkei plötzlich wieder einen Rückfall in ein mehr autoritäres Regime erlebt? Warnungen standen zumindest in manchen Fortschrittsberichten. Warum wurde dies bisher übersehen? Was sagt das über den Zustand der Europäischen Union? Inwieweit trägt sie eine Mitschuld, weil sie darauf bestanden hat, die Beitrittsgespräche im Falle der Türkei ergebnisoffen zu führen? Um diese Fragen kreist unser erstes Interview mit Mehmet Uğur. Mehmet Uğur lehrt politische Ökonomie an der Universität von Greenwich in Großbritannien. Eine Dimension des Verhältnisses zwischen Europa und der Türkei ist auch, dass ein großer Teil der Bevölkerung in einigen europäischen Ländern Wurzeln in der Türkei hat. Die türkische Regierung erwartet von diesen eine Art Loyalität. Einige Länder der EU, insbesondere Deutschland und Holland, bestehen auf Integration. Viel wird auch über die Vorzüge und Nachteile eines Kopftuches geredet. Einen ganz anderen Blick auf die Wirklichkeit der Deutsch-Türkinnen wirft ein Interview mit Filiz Sütschü. Auf Filiz Sütschü stießen wir durch einen Artikel, den sie im Migrantinnenmagazin Migazin veröffentlicht hat. Nebenwirkungen einer deutsch-türkischen Identität. Filiz Sütschü arbeitet als Rechtsanwältin in München. Sie hat über das Thema Zwangsheirat und Zwangsehe promoviert. In dem Interview geht es aber vor allem um das Verhältnis der Türkei-Türken zu den Deutsch-Türken. Doch nun zunächst das Interview mit Mehmet Uğur.
Europa da, Erdogan.
In Europa wurden Erdogan und seine AK-Partei als großer Erfolg gesehen, jedenfalls bis auf die letzte Zeit. Die Wirtschaft ist gewachsen, die Inflation zurückgegangen, die Bevormundung durch das Militär hat aufgehört. Die Türkei wirkte modernisiert und demokratisiert. Aber ein großer Teil der Bevölkerung hat sich nun heftig gegen den erfolgreichen Erdogan gewendet. Was war falsch? Warum ist das Volk auf der Straße?
Halk neden sokakta?
Aslında Türkiye'de AKP döneminin performansıyla ilgili yapılan değerlendirmelerde bir sorun var.
Grundsätzlich gibt es ein Problem bei den normalen Bewertungen der ökonomischen Performance der Türkei in der Zeit der AKP-Regierung. Diese Bewertungen werden unabhängig von der Bewertung der ökonomischen Entwicklung auf der Welt vorgenommen. Zweitens, wenn sich die ökonomische Performance der Türkei auch verbessert hat, wird nicht geschaut, wer dafür verantwortlich ist. Generell haben Volkswirtschaften mittlerer Größe in den letzten 20 Jahren einen Wachstumstrend erlebt. Das ist ein Ergebnis der Neuordnung der Weltwirtschaft. Daher ist das Wachstum dieser Länder keine Überraschung und auch nicht der besondere Erfolg eines Landes. Es ist ein Wachstumsmodell, das auf billigen und flexiblen Arbeitsmärkten basiert. Das, was wir neoliberales Wirtschaftsmodell nennen. Außerdem hat der Zusammenschluss der Finanzmärkte einen Einfluss. Daher ist das Wachstum dieser Länder höher als das Wachstum der entwickelten Länder und so wird es noch eine Zeit lang bleiben. Das, was man als den Erfolg der AKP sieht, ist eigentlich der Ausdruck der Tendenz des gesamten Systems. Das Zweite, was übersehen wird, ist, dass die AKP der Türkei keine eigene Wirtschaftspolitik beschert hat. Sie hat nur das ökonomische Reformpaket, das nach der Krise von 2001 auf die Tagesordnung kam, übernommen und fortgeführt. Die AKP hat keine Wirtschaftspolitik entdeckt. Trotzdem stimmt es, dass die AKP ökonomisches Wachstum gewährleistet hat. Sie hat auch einige politische Reformen auf den Weg gebracht. Damit wurde einiges erreicht. Wie Sie gesagt haben, fühlt man nun weniger die Bevormundung durch das Militär. Aber es gibt einige komplexe Probleme, die die AKP verheimlicht. Das erste ist, dass das Wachstum der Türkei mit 2-3 Problemen verbunden ist. Erstens hat das Wachstum die Einkommensverteilung noch ungleicher gemacht. Negativ ist auch, dass das Wachstum in der Türkei auf einer sehr hohen Verschuldung des privaten Sektors beruhte und weiter beruht. Ein großer Teil dieser Verschuldung erfolgte in Devisen, also in fremden Währungen. Das heißt, sie ist empfindlich für Kursschwankungen. Diese Verwundbarkeit wird durch einen zweiten Faktor verstärkt, nämlich die negative Leistungsbilanz. Das Defizit ist eines der größten auf der Welt. Dazu muss man bedenken, dass die Verschuldung des privaten Sektors ebenfalls prozentual eine der höchsten Verschuldungen in der Welt ist. Ein anderes Ergebnis dieser ökonomischen Entwicklung ist, dass der Lohnanteil am Bruttosozialprodukt laufend zurückgegangen ist. Außerdem gibt es in den Fabriken und an anderen Arbeitsplätzen sehr viele Arbeitsunfälle und sehr lange Arbeitszeiten. Das heißt, der Preis für das Wachstum ist sehr hoch. Eine weitere Dimension ist, dass die Umwelt stark geschädigt wurde. Im Gegensatz zu früheren Regierungen hat die AKP-Regierung der Justiz die Kontrolle von Energieprojekten zum großen Teil entzogen, zum Beispiel bei Staudammbauten. Aus dem Blickwinkel der Politik betrachtet sind die Ergebnisse meiner Meinung nach auch nicht gerade glänzend. Die Bevormundung durch das Militär wurde beendet. Das stimmt und das sieht jeder in der Türkei. Aber welchen Unterschied macht es, wenn diese Bevormundung nun durch Zivilisten erfolgt? Welche Vorteile bringt das? Ist Bevormundung durch die Polizei und abhängige Gerichte besser? Jeder fragt das jetzt. Wenn wir uns die Demokratisierung ansehen, dann ist der Zustand der Türkei nicht sehr glänzend. Das beunruhigt die Menschen. Die Demonstrationen sind hierfür ein klares Anzeichen.
Eski hükümetlerden farklı olarak yargının bir takım büyük ölçekli enerji projelerini denetleme imkanı ortadan kaldırıldı. Barajlar, buna benzer büyük projeler. Politik açıdan baktığımızda da durum bana göre çok parlak değil. Yani askeri vesayet kalktı. Şimdi Türkiye'de herkes bunu görüyor yani. Askeri vesayet kalktı da ne oldu? Sivil vesayet olarak kullanılan yeni rejim askeri vesayet rejiminden ne kadar farklı? Ne gibi avantajlar sağladı? Polis ve bağımsız olmayan mahkemelerin vesayetinin kurulması daha iyi bir şey mi? Herkes bunu soruyor. Demokratikleşme açısından baktığımızda Türkiye'de durum çok parlak değil ki insanlar bundan rahatsız oluyor. Son gösteriler bunun bir göstergesi.
Die Reaktion der Regierung darauf war ziemlich autoritär. Sie hat das Land geteilt und polarisiert. Das alles verspricht in der Zukunft nichts Gutes für die Türkei.
Wenn die These, dass die Türkei erneut ein autoritäres System hervorgebracht hat, richtig ist, warum hat das dann Europa nicht gesehen? Wie konnte dieses autoritäre Regime trotz der von Europa beklatschten Reformen erneut hervortreten?
Enteresan bir soru. Ben daha önce daha çok Avrupa entegrasyonu ve Avrupa-Türkiye ilişkileri konusunda çalışıyordum. Son zamanlarda bu konudaki ilgim biraz azaldı çünkü Avrupa'da bana göre son 15 yıldır.
Das ist eine interessante Frage. Früher habe ich mich mehr mit der Integration der Türkei in Europa beschäftigt. In der letzten Zeit hat mein Interesse nachgelassen, denn in den letzten Jahren hat es in Europa eine große Desillusionierung gegeben. Das hatte einen negativen Einfluss auf die Europäische Union. Wir können sagen, dass die nationalen Regierungen und die nationalen Interessen eine Hegemonie über die Institutionen und die Interessen der Gemeinschaft errichtet haben. Auf diese Weise hat jeder in Europa damit begonnen, die Bettdecke zu sich herzuziehen und den Handel mit der Türkei und die Investitionsmöglichkeiten in der Türkei sind in den Vordergrund getreten. Das bedeutet, die Türkei politisch draußen zu halten, aber mit ihr ökonomisch so viel wie möglich zu tun zu haben. Entsprechend hat die Fähigkeit Europas, über die Demokratisierung der Türkei ein gerechtes Urteil zu fällen, abgenommen. Eine andere Sache ist, dass die Glaubwürdigkeit von Kritik aus Europa abgenommen hat, weil sich auch in Europa eine antidemokratische politische Kultur entwickelt. Ein System, das den Bewegungsbereich der Exekutive ausweitet. Auf diese Weise verliert die Kritik Europas an der Türkei ihre Glaubwürdigkeit.
Bunun geliştiği bir Avrupa'da Türkiye yapılacak eleştiriler inandırıcılığını yitirdi.
Gezi Park olayla.
Jetzt hat sich Europa etwas von Erdogan distanziert, außer England. Wie analysieren Sie das?
İngiltere hariç, neden İngiltere farklı?
Avrupa ve Amerika'da dahil olmak üzere gelişmiş kapitalist ülke hükümetleri bu İslami politik İslam projesinin beklenen.
Mir kommt es so vor, als hätten die entwickelten kapitalistischen Länder, die USA und Europa eingeschlossen, in letzter Zeit Zweifel bekommen, ob das Projekt eines gemäßigten Islamismus die erhofften Ergebnisse bringt. Man hat die AKP in der Türkei eine Reihe von Wahlen gewinnen sehen und nun wartet man, wie sie sich entwickelt. Die Erwartung einer Demokratisierung des politischen Islam hat Schaden genommen. Warum reagiert England anders? Wie Sie wissen, ist England historisch ohnehin gegen eine Vertiefung der europäischen Integration und der europäischen Institutionen. Aus dieser Sicht wäre die Türkei für England ein wichtiger Partner in Europa, weil man von der Türkei nämlich eine ähnliche Haltung erwartet. Deshalb hat sich England an die Spitze derjenigen Länder begeben, die für eine Aufnahme der Türkei in die EU eintreten. Trotzdem hat England, was den Handel und die Investitionen betrifft, noch immer einen kleineren Anteil am türkischen Markt als Frankreich und Deutschland. Auch deshalb hat England ein zusätzliches Interesse an guten Beziehungen zur türkischen Regierung. Also zum einen ist die Türkei ein guter Partner, wenn es darum geht, die europäische Integration zu verwässern. Andererseits ist Großzügigkeit gegenüber der türkischen Regierung ein Mittel, um gegenüber Frankreich und Deutschland einen größeren Anteil am türkischen Markt zu bekommen.
Türkiye'ye hoş görünerek Almanya'nın veya Fransa'nın önüne geçmek Türkiye'deki ticaret ve yatırım piyasasındaki pay
açısından. Die türkische Demokratie ist schwach geworden, weil die Hoffnung auf die Aufnahme der Türkei in die Europäische Union schwach geworden ist. Ist diese These richtig oder hat sie eine wahre und eine falsche Seite?
Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği veya o üyeliğe doğru giden katılım süreci Türkiye'deki demokratikleşme süreci için önemli bir ankordu. Fakat bu çıpanın ne kadar etkili olup olmayacağı Avrupa'da uluslarüstü kurumların ne kadar yetkin ve ne kadar etkin olduğuna bağlı. Bir de politika alanına göre değişiyor. Dış politikada bu çıpa vazifesi daha az.
Der Beitrittsprozess der Der Beitrittsprozess zur EU war ein wichtiger Anker für die Demokratisierung der Türkei. Doch wie wirksam diese Latte ist, hängt davon ab, wie kompetent und einflussreich die übernationalen Institutionen in Europa sind. Außerdem hängt es auch vom jeweiligen Politikgebiet ab. In der Außenpolitik ist der Einfluss weniger wirksam als in der Handels- und Finanzpolitik. Aus diesem Blickwinkel kann man sagen, dass die verringerten Aussichten auf einen Beitritt und insbesondere die Ankündigung von ergebnisoffenen Verhandlungen das Tempo des Demokratisierungsprozesses in der Türkei negativ beeinflusst haben. Aber meine Ansicht ist, dass zu einem Tango zwei Beteiligte nötig sind. Dass die Türkei es nicht geschafft hat, in Europa einen stärkeren politischen Willen für einen Beitritt hervorzubringen, liegt nicht nur an der kulturellen Struktur der Türkei und der Größe ihrer Ökonomie. Auch die Zerbrechlichkeit des politischen Prozesses in der Türkei und der unangemessene Stil zu feilschen. Was ich sagen möchte, ist, dass Europa gemerkt hat, dass es bei der Klärung der Politik innerhalb der europäischen Institutionen mit der Türkei große Schwierigkeiten geben wird. Die kleinsten Probleme, die kleinsten Details können plötzlich zu grundsätzlichen Kriterien für die Wahrung der nationalen Interessen werden und dann kann es geschehen, dass die Türkei nicht mehr zu Verhandlungen bereit ist. Das ist durch die Geschichte des türkischen Staates und der Regierung bedingt und durch ihre Struktur. Deshalb kann ich verstehen, dass Europa gegenüber der Türkei keine verpflichtenden Versprechen machen will. Andererseits gibt es das, was ich nicht verstehen kann, dem ich nicht beipflichte, nämlich dass, wenn es die europäischen Regierungen auch nicht offen sagen, Länder wie Deutschland oder Frankreich auch kulturelle Werte auf die Tagesordnung bringen oder auf eine Last aufgrund der Größe der Türkei verweisen. Das fördert den Antagonismus zwischen den Türken und Europa und versperrt den Weg für die Kritik am antidemokratischen Verhalten in der Türkei. Das ist falsch. Ich habe vor Jahren ein Dokument in einer Kommission aus den 1980er Jahren gefunden. Das enthielt eine Note, in der hieß es, Zitat, unser größtes Problem mit der Türkei ist, dass sich die Politik jederzeit leicht im Umfeld einer nationalistischen Äußerung festfahren kann und es deshalb schwer ist, mit der Türkei zu verhandeln. Zitat Ende. Was die gesagt haben, ist richtig. Diese These ist gleichzeitig richtig und gleichzeitig falsch. Richtig ist, dass, indem die Beitrittsperspektive schwächer wurde, die Regierung gefühlt hat, dass sie eine leichte Hand hat. Sie brauchte keine Reformen mehr zu machen und wenn sie auch Reformen gemacht hat, so ist die Türkei heute doch ein autoritäreres Land als im Jahr 2004.
Doğru, bu tez hem doğru hem yanlış. Doğru, tabii Avrupa'ya katılım sürecinin perspektifi zayıf olunca hükümet elini daha rahat hissetti. Dolayısıyla reformları yapmama veya daha reformları yapsa bile ki onu tartışmadık. Bazı reformlar yapılsa bile pratikte bugün Türkiye 2004 yılına veya 2002 yılına göre 2004 yılına göre kesin söyleyebiliriz 2004 yılına göre daha otoriter bir ülke.
Soweit das Gespräch mit Mehmet Uğur von der University of Greenwich. Wir machen zunächst weiter mit etwas Musik aus Istanbul. Aus Protest gegen die autoritäre Regierung schlagen die Leute Pfannen und Töpfe gegeneinander, Gläser und Löffel, und davon ist auch eine Musik entstanden.
Başına buyruk kararlardan, fermanlardan illallah. Bir öyle bir böyle kelamlardan, yasaklardan illallah. Başına buyruk kararlardan, fermanlardan illallah. Aman aman bıktık valla, aman aman şiştik valla. Gel yerler yaş aman aman bıktık valla aman aman şiştik valla bu ne kibir bu ne öfke gel yavaş gel yerler yaş gel yavaş gel yerler yaş
das Gespräch mit Fili Sütschü aus München über die Schwierigkeiten einer deutsch-türkischen Identität. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, so stehen Sie der Protestbewegung der Türkei nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber. Trotzdem haben Sie geschrieben, dass Sie einen inneren Widerstand verspürt hätten, für Belange der türkischen Mittelschicht auf die Straße zu gehen, weil Sie sich von dieser selbst alleingelassen fühlen. Können Sie das etwas näher erklären?
Ja, ich kann das versuchen zu erklären. Es ist eine sehr subjektive Wahrnehmung der Umstände, die ich selber so beobachtet habe. Ich bin neulich gefragt worden, spontan von einer Bekannten, ja, was hast du für eine Einstellung zu dem, was in der Türkei passiert? Und eine andere Bekannte fragte, kommst du mit? Es wird demonstriert, es ist ja, hat man ja auch mitbekommen in Städten München, Berlin und so weiter. Und bei der Fragestellung, da habe ich gemerkt selbst, ja, irgendwie stimmt, bisher hast du dich selber gar nicht engagiert, warst gar nicht interessiert vielleicht auch oder was war der Grund? Also das hat mich selber erst einmal dazu gebracht, darüber nachzudenken, warum ich da eher passiv war. Und es war aber nicht so, dass ich desinteressiert war. Mich hat das sehr bewegt. Ich war auch immer, also wirklich alle Zeitungen, was darüber geschrieben wurde, alles gelesen in den Zeitungen und auch Berichterstattung. War sehr traurig zum Teil auch, was passiert und auch, wie man mit den Demonstranten umgegangen ist, wie die Polizei agiert hat. Aber dieses, ich muss jetzt auch auf die Straße gehen und für die Demonstranten in der Türkei mit demonstrieren, dass dieser Wunsch und dieser Drang war nicht da. Das war nicht da und ist auch heute jetzt so ein bisschen zwiegespalten. Und dann habe ich gedacht, woran könnte das liegen? Und das war wohl aus der Vergangenheit heraus ein Gefühl, was in einem steckt. So ungefähr, ja, als wir euch gebraucht haben, wart ihr auch nicht da, wenn ich das jetzt mal so salopp formulieren darf.
Was meinen Sie damit, als wir euch gebraucht haben?
Ja, das war das, was ich in meinem Artikel auch geschrieben habe. Diese Ohnmacht, die ich als Anfang 20-Jährige erlebt habe, als Mölln, Solingen passierte, sage ich jetzt mal. Und als ich damals dieses Gefühl hatte, ja, wo bin ich jetzt? Bin ich hier noch zu Hause? Bin ich hier noch willkommen? Bin ich hier noch sicher? Sind wir hier in Deutschland auf die Straße gegangen? Deutsche sind auf die Straße gegangen. Ich glaube auch viele andere Mitbürger, also nicht nur Türken, auch andere Ausländer, sage ich vorsichtig. Aber ich habe aus der Türkei selbst kaum etwas wahrgenommen an, ich sage jetzt mal vorsichtig, Interesse oder gar Demonstrationen, Bekundungen oder irgendwie ein Zuspruch, sei es jetzt aus der Verwandtschaft, aus der Bekanntschaft oder aus Medien oder Politik etc. Im Grunde genommen hat dieser Teil für mich komplett gefehlt damals. Und da ist sicherlich so ein Gefühl entstanden von, ihr seid die Türken in Deutschland und es gibt die Türken in der Türkei. Und das ist so eine Wahrnehmung, die ich für mich wahrgenommen habe. Und als ich jetzt erstmals darüber auch so geschrieben habe, habe ich an den Reaktionen vieler gemerkt, dass es doch relativ viel ähnlich geht von den Emotionen. Es gibt aber auch ganz konträre Meinungen. Das ist jetzt so mal die Erklärung für mich, wie dieses Gefühl entstanden ist. Und dann geht das ja auch weiter mit der aktuellen Thematik, allgemein Thematik Rassismus oder auch dieser NSU-Prozess aktuell in München. Da spüre ich nichts. Da spüre ich nichts aus der Türkei, dass man sagt, okay, wir stehen hinter euch, wir sind auch engagiert, da irgendwas zu tun, Protestbewegung oder da ist nichts, da ist halt nichts. Und dann ist das so eine Reaktion, vielleicht denke ich manchmal so wie ein Kind, das trotzig reagiert und sagt, so, ich jetzt auch nicht. Aber das Interesse ist auf jeden Fall da und ist auch ungebrochen, auch zu wissen, wie es den Menschen dort geht, was passiert in der Türkei, wie sieht's politisch aus. Ich meine, ich habe dort nie gelebt, deswegen kann ich jetzt auch ehrlich gesagt mir nicht anmaßen, darüber zu urteilen, was der Hintergrund der Demonstrationen, die eigentlichen Hintergründe sind, was sind die Beweggründe, ist das richtig oder nicht? Also bewerten will ich das sowieso nicht. Das ist überhaupt eine schwierige Situation natürlich, darüber zum einen zu reden und zu sagen, ich gehe nicht für euch auf die Straße, zum anderen aber sicherlich das Interesse zu haben und auch das gut zu heißen, zu sagen, es ist gut, dass ihr demonstriert, das gehört zu den Grundrechten und es ist schlimm, was die Polizei oder die Politik, die Regierung wie sie vorgeht, wie sie agiert, wie sie reagiert, ja. Also das ist so ein bisschen zwiegespalten bei mir. Ne?
In der Türkei werden ja die Türkinnen und Türken aus Deutschland als Almancılar bezeichnet. Mhm. Ein Wort, das eigentlich schwer ins Deutsche rückzuübersetzen wäre. Mhm. Und ja, wie fühlt sich das an, so als Almancılar in der Türkei? Sind die voll akzeptiert? Sind sie bewundert? Erwartet man das mit dem dicken Mercedes-Vorfahren?
Also sagen wir mal so, zunächst mal zu dem Begriff, ich hatte auch Schwierigkeiten, diesen Begriff adäquat ins Deutsche zu übertragen. Man könnte das vielleicht so übersetzen als die verdeutschten Türken oder die Deutsch-Türken, türkisch-deutsch, also so in die Richtung geht das ja. Für mich hat dieser Begriff etwas, das von der Kindheit an und auch Jugend, etwas, was ausgeschlossen sein impliziert irgendwo. Jede Differenzierung bedeutet ja, es gibt eine, die Türken oder Türkei-Türken und dann auch die Deutsch-Türken oder europäischen Türken. Das ist erstmal für jemanden, der sich damit nicht auskennt und sich vielleicht auch ein Stück weit türkisch fühlt, weil die Eltern türkisch sind oder türkischer Herkunft sind, schon so ein Signal, wir differenzieren. Und so ist das auch so meine Wahrnehmung auch die ganze Zeit gewesen. Na gut, die Frage ist jetzt, wenn Sie fragen, wie wird man gesehen dort? Das ist jetzt sehr schwierig, weil sich da sicherlich auch hier und da was geändert hat. Vorher, früher noch, glaube ich, so 70er, 80er und auch vielleicht weit in die 90er Jahre, waren das tatsächlich so, diese Vorstellungen, ja, man hat dort Geld verdient und hat das Geld so quasi in die Türkei gebracht, vielleicht auch zu den Verwandten gebracht, vielleicht auch investiert in der Türkei. Und wirklich als die Geldigen gesehen. Das war aber, glaube ich, eine bestimmte Gruppe, die das so gesehen hat. Es gibt aber, und das ist jetzt so ein bisschen meine Wahrnehmung, gibt es auch die Türken in der Türkei, die dann später, glaube ich, so 80er, 90er, vielleicht bis auch in die Gegenwart, mit uns Armanches so gar nicht viel anfangen können. Also irgendwo habe ich so das Gefühl, auch so ein bisschen in die Vergessenheit geraten zu sein. Also das ist, es gab irgendwann mal die Türken, die nach Deutschland gegangen sind und ja, das sind andere Türken, ja. Und ich glaube auch, dass da gar kein, also meine Wahrnehmung, wie gesagt, muss ich immer wieder betonen, ist, dass kein allzu großes Interesse ist über die Türken, zweite, dritte, vierte Generation, die jetzt außerhalb der Türkei lebt, bei den Türkei-Türken. Also da ist für meinem Dafürhalten, also ich merke da so gar kein großes Interesse und eher so ein bisschen. Das hat aber, glaube ich, auch jetzt eher damit zu tun, mit wem ich es in der Türkei zu tun habe. So ein Stück weit Arroganz, dass man so das Gefühl vermittelt bekommt, ja so, wir sind was Besseres, Türkei, Türken. Ihr seid, ja, ich weiß nicht, vielleicht so eine Klassifizierung auch Arbeiterklasse, Arbeiter oder was auch immer, die Migranten. Hat so einen Touch, also diesen Touch spüre ich einfach, dass das so eine Unterscheidung gibt. Ja. Ja,
also jedenfalls, wenn man in türkische Medien schaut, dann ist das türkisch, die Türkei auch sehr, also mehr als andere Länder ein Mikrokosmos. Wird wenig rausgeschaut, es wird eigentlich immer sehr nur ins Land hineingeschaut und vielleicht geraten deswegen auch die Almanschala aus dem Blick.
Das wäre natürlich auch, oder das ist sicher auch eine Erklärung und das wäre dann natürlich für mich viel besser, diese Erklärung, sage ich jetzt mal, weil es ohne Wertung wäre, weil man, wenn man das natürlich auf den Punkt fokussiert, dann ist das ein Zustand, der halt so generell gilt und nicht unbedingt damit zu tun haben muss, dass man, ja, meine, interessieren uns halt nicht, also nichts Wertendes, also weil man generell diese Einstellung mit sich beschäftigt und was auch immer ist. Also vielleicht ist es dieses Desinteresse generell, sicherlich. Das überträgt sich aber, also ich denke ich mir mal, also auch auf mich oder unser einen, der auch so denkt, dass man sagt, okay, dann sind das wohl getrennte Welten, dann muss man das getrennt behandeln. Und sagen, okay, das ist jetzt euer Problem und das ist hier ist unseres. Das kann man aber dann nicht trennen. Deswegen auch die Überschrift meines Artikels, die Nebenwirkungen einer deutsch-türkischen Identität. Das ist genau der Punkt, den ich beschreiben wollte, ist, man kann sich zwar irgendwie innerlich oder auch bewusst, sag ich jetzt mal, abkapseln, aus welchen Gründen auch immer, aber dennoch spürt man etwas, ja. Und das bleibt einfach, dieses Gefühl, da passiert etwas in deiner Herkunft, in deinem Herkunftsland oder Heimat kann ich jetzt nicht sagen, aber das Land deiner Eltern, da passiert etwas, was dich doch interessiert. Doch, also es beschäftigt einen. Was passiert jetzt in diesem Land? Aufruhr, ja, Bewegung. Man schließt sich zusammen, da tut sich was. Ja, alle sind dann plötzlich vielleicht gleich. Dann wird vielleicht nicht mehr differenziert in diesem Land zwischen Kurden, Türken, Arbeiter, Mittelschicht und was weiß ich. Da wird vielleicht für eine Sache gekämpft und man wäre vielleicht gerne mit dabei, aber man ist ja auch manche. Man gehört ja gar nicht dazu. Man wurde ja ausgegrenzt. Und dann geht man einen Schritt zurück und beobachtet eher von außen, was da passiert. Aber schon mit einem sehr großen Interesse, muss ich schon sagen.
Die deutsche Gesellschaft macht es ja ihren Türken ja auch nicht leicht, in mancher Hinsicht. Da sitzen sie ja irgendwie zwischen allen Stühlen. Ja, wie geht man damit um?
Ja, da kann ich jetzt natürlich plakativ sagen, Identitätskrise. Es ist in der Tat so, dass man, oder ich münze es jetzt mal auf mich, schon hin und wieder und immer wieder hin und her emotional geschleudert wird. Es ist immer so, dass ich sage, es ist sehr schön oder dieses Gefühl muss sehr schön sein, Teil der Mehrheitsgesellschaft zu sein oder anders formuliert, zur Mehrheitsgesellschaft zu gehören. Das ist nämlich auch so eine Art Phänomen. Also das ist, wenn ich mit Deutschen darüber spreche, mit Deutsch-Türken darüber spreche oder mit anderen Nationalitäten, sei es in der Türkei oder in Deutschland, manchmal gar nicht so leicht zu vermitteln, worum es mir geht. Ich sage immer, ich würde gerne in der Mehrheitsgesellschaft aufgehen, derart, dass meine Herkunft gar keine Rolle mehr spielt. Ja?
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.